Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Sebastian Ehler, Mikrofon. Guten Abend und herzlich willkommen. Bei der SPD wurde heute den ganzen Tag lang ausgezählt. Und zwar die Stimmen, die für die Kandidatinnen und Kandidaten im Rennen um die Bundesspitze und damit für die Nachfolge von Andrea Nahles abgegeben worden waren. Wie das Ganze ausgegangen ist und was das möglicherweise für die Regierungszusammenarbeit der SPD mit CDU und CSU bedeutet, das klären wir alles gleich in dieser Sendung. Noch warten wir aber auf das Ergebnis. Außerdem Bundesaußenminister Heiko Maas spricht in der Türkei über die Invasion in Nordsyrien und wie es dort weitergehen kann. Im Mautdebakel kommen immer neue Vorwürfe gegen den Verkehrsminister auf. Bundesliga-Fußball und noch mehr vom Sport gibt's dann wie immer am Ende der Sendung. Und ab 18.40 Uhr geht es in unserer Reihe Hintergrund um die Präsidentschaftswahl in Argentinien. Wie umgehen mit der Invasion der türkischen Armee im Norden Syriens? Über diese Streitfrage hat heute Mittag Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD mit der türkischen Regierung in Ankara beraten und dort auch Stellung bezogen zu dem Vorstoß seiner Kabinettskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU. Zur Erinnerung, die Verteidigungsministerin brachte ja eine UN-Schutzzone in Nordsyrien ins Gespräch. Jedoch auf ein Übermaß an Unterstützung im In- und Ausland stieß Kramp-Karrenbauer damit nicht gerade, genauso wenig wie bei den politischen Gesprächen des Außenministers heute in der Türkei. Von dort berichtet Karin Senz.
Değerli dostum Heiko.
Ja, vielen Dank, lieber Mevlüt.
So klang das vor gut einem Jahr beim letzten Besuch von Heiko Maas in der Türkei. Diesmal hatte es aber schon im Vorfeld geknirscht zwischen Maas und der türkischen Regierung. Nicht nur wegen des kleinen Twitter-Gefechts mit seinem Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Maas einen Dilettanten genannt. Maas antwortete im ZDF-Interview:
Es ist mir persönlich auch hoch wie breit. Im Ergebnis ist es mir allerdings lieber, Herr Erdogan schießt mit Worten als mit Raketen.
Das dauerhaft sicherzustellen war ein Ziel seines Besuchs in Ankara. Beide Minister lobten zu Beginn die konstruktiven Gespräche. Çavuşoğlu kam allerdings schnell zu Kritik. Wir erwarten von Deutschland, dass man im Geiste der Allianz mit der Türkei handelt und dass man bei dem Kampf gegen die Terroristen hinter uns steht. Damit spielte er auf Forderungen von deutschen Politikern an, die Türkei aus der NATO zu werfen. Maas machte aber klar:
Die Türkei ist und bleibt ein wichtiger NATO-Verbündeter für Deutschland.
In der Türkei fehlt bei vielen das Verständnis, dass mutmaßliche Anhänger der verbotenen kurdischen PKK gegen den Krieg in Nordsyrien öffentlich demonstrieren dürfen. Auch darauf bezog sich Çavuşoğlu. Einige hatten gerade aufgrund der Unstimmigkeiten im Vorfeld schwierige Gespräche der beiden erwartet. Maas bedankte sich, dass sein Amtskollege so spontan an einem Samstag Zeit hatte, sprach aber auch an:
Es gibt zwischen uns ernstzunehmende Differenzen, aber unter Partnern und Verbündeten sollte man gerade in einer solchen Situation miteinander sprechen und nicht übereinander reden. Und das ist auch der Grund, weshalb ich so kurzfristig hierher gekommen bin.
Maas war es vor allem wichtig zu erfahren, was genau das Abkommen von Sotschi bedeutet. Ankara und Moskau hatten sich diese Woche auf eine weitere Waffenruhe und gemeinsame Patrouillen in Nordsyrien geeinigt.
Wir sind nach der Vereinbarung von Sotschi, die ihr Mevlüt mit Moskau geschlossen habt, in einer Lage, in der wir uns mit neuen Realitäten befassen müssen. Und darüber haben wir auch heute gesprochen.
Maas sprach von einer rechtlich unterschiedlichen Einschätzung der türkischen Militäroffensive. Diese Woche hatte sie in Deutschland noch als völkerrechtlich nicht legitimiert bezeichnet. Man habe darüber gesprochen, dass
die Tatsache, dass das, was in Sotschi vereinbart worden ist und auch schriftlich niedergelegt worden ist, keine dauerhafte Präsenz in Nordostsyrien bedeutet, sondern dass man lediglich von einem temporären Status quo spricht, also damit zu rechnen ist, dass die Türkei sich nicht dauerhaft auf dem Staatsgebiet von Syrien befindet. Das ist hier noch einmal bestätigt worden. Das ist etwas, was ich begrüße.
Çavuşoğlu hörte sich das an und lächelte. Er bestätigte, Syrien solle als Ganzes erhalten bleiben. Er ist der deutlich erfahrenere Außenminister von beiden. Das war zu spüren. Bei der Frage nach dem Vorschlag der deutschen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zu einer international geschützten Zone in Nordsyrien wollte Çavuşoğlu eigentlich Maas bei der Antwort den Vortritt lassen, aber der winkte ab.
Önce Heiko cevap verse, ben daha sağlıklı cevap verebilirdim ama. Çünkü bizim de gördüğümüz
Wenn Heiko erst antworten würde, dann könnte ich besser antworten. Wir sehen, dass Deutschland sich erstmal innenpolitisch einig werden muss. Diese Sicherheitszone wurde von Erdogan schon vor 7 bis 8 Jahren vorgeschlagen. Obama und Merkel haben das aber damals zurückgewiesen. Maas machte klar, dass man sich auf realistische Themen beschränkt habe und erteilte damit dem Vorschlag von Kramp-Karrenbauer nochmal eine Absage. Man habe nur kurz drüber gesprochen. Wichtig sei ihm gewesen, sicherzustellen, dass Flüchtlinge freiwillig in eine solche Zone in Nordsyrien zurückkehren können und nicht deportiert werden. Die Türkei will dort ja erst 1 Million Flüchtlinge ansiedeln, später nochmal so viele und damit auch das eigene Land entlasten. Sie beherbergt seit Jahren rund 3,6 Millionen Syrer. Immer wieder sprach Maas die Lage in Syrien an.
Wir wollen alles dafür tun, dass dies nicht ein nächster abscheulicher Kriegswinter wird, in dem viel Leid über die Menschen kommen wird, noch mehr als das ohnehin schon der Fall ist.
Außenminister Heiko Maas am Ende des Berichts von Karin Senz. Erheblichen Schaden soll Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer dem Steuerzahler zugefügt haben. Das ist der Vorwurf der Opposition im Bundestag in Bezug auf das Mautdebakel des Ministers. Früh geschlossene Verträge, danach das juristische Aus und jetzt die immensen Kosten sozusagen für die Rückabwicklung der gescheiterten Maut. Das ist der Hintergrund. Ein Untersuchungsausschuss soll tiefere Einblicke in die Abläufe ans Licht bringen. Jetzt kommt ein weiterer Vorwurf hinzu. Demnach soll das Kraftfahrtbundesamt Bedenken geäußert haben. Deutschlandfunk-Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner fasst zusammen.
Die Süddeutsche Zeitung berichtet über neue Vorwürfe gegen Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU. Dabei steht wieder die staatliche Firma Toll Collect im Mittelpunkt, die eigentlich für die Kontrolle der Lkw-Maut zuständig ist. Die staatliche Toll Collect soll als preisgünstiger Dienstleister für die privaten Mautbetreiber Kapsch und Eventim gedacht gewesen sein, so bereits frühere Kritik. Das Verkehrsministerium soll sich, so der neue Bericht heute, über Warnungen aus den eigenen Reihen für diese Pläne hinweggesetzt haben. Das Kraftfahrtbundesamt, das dem Ministerium als nachgeordnete Behörde untersteht, hatte laut einem internen Schreiben Zweifel an der geplanten Einbeziehung von Toll Collect in die Mauterhebung. Es gebe Bedenken aufgrund der haushaltsrechtlich unbekannten Situation, zitiert die Süddeutsche den Präsidenten des KBA, Eckhard Zinke. Das Verkehrsministerium wies gegenüber der Zeitung Vorwürfe zurück, man habe damit Kosten verschleiern wollen. Die Vorgänge seien übliches Verwaltungshandeln. Schon seit Beginn dieser Woche wird über die Rolle von Toll Collect spekuliert. Der Vorwurf, die staatliche Toll Collect sollte preisgünstige Dienstleistungen für die privaten Mautbetreiber erbringen. Der Grund? Der Bundestag hatte nur rund 2 Milliarden Euro für die Mauterhebung freigegeben. Das einzige Angebot von Kapsch und Eventim lag aber bei 3 Milliarden. Toll Collect sollte so eingespannt werden, um zum Beispiel Mautterminals auf- und umzubauen. Kritiker aus der Opposition werfen Scheuer vor, Kosten so verstecken zu wollen und ins Haushaltsrecht einzugreifen. Der Druck auf Scheuer wird damit noch einmal höher. Gestern hatte der Bundestag den Antrag zur Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses beraten. Der soll aufklären, ob das Verkehrsministerium Fehler bei der gescheiterten Pkw-Maut gemacht hat. Der Europäische Gerichtshof hatte sie im Juni gekippt. Während der Debatte gestern im Bundestag wurde deutlich, wie emotional sie geführt wird. So gab es Rücktrittsforderungen von der Opposition, der Linke Jörg Cézanne.
Sie haben Schaden für die Bundesrepublik Deutschland verursacht. Die politische Verantwortung dafür tragen Sie. Das wissen wir auch heute. Treten Sie zurück.
Unterstützung für Scheuer kam aus den Reihen der Union. Für die CSU der Abgeordnete Ulrich Lange.
Zum jetzigen Zeitpunkt Rücktritte zu fordern, sind Vorverurteilungen und alles andere als dienlich dem Rechtsstaat und der juristischen Aufklärung.
Der Bundestag muss in der nächsten Sitzungswoche Anfang November noch abstimmen. Dass die nötige Stimmenzahl von 1/4 der Abgeordneten zusammenkommt, gilt als sicher. Linke, Grüne und FDP unterstützen den Untersuchungsausschuss. Erste Zeugen können noch im Dezember gehört werden. Es wird ein ungemütlicher Jahresausklang für Andreas Scheuer.
Aus Berlin berichtete Nadine Lindner. Und täglich grüßt das Murmeltier oder auch heute Nacht werden die Uhren mal wieder umgestellt. Immer wenn das passiert, also zweimal im Jahr, kochen die hitzigen Diskussionen wieder hoch. Schlecht für den Biorhythmus, Schlafstörungen, veraltete Argumente für die Umstellung, gar keinen Effekt auf Energieeffizienz oder Produktivität, um nur einige Schlagworte zu nennen. Im vergangenen Jahr war die EU-weite Abschaffung der Zeitumstellung daher fast schon beschlossene Sache. Inzwischen wird sie aber selbst für das Jahr 2021 immer unwahrscheinlicher. Woran das liegt, dazu aus Brüssel der Bericht von Malte Pieper.
Es ist jetzt über ein Jahr her, dass sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sehr weit aus dem Fenster lehnte.
Die Zeitumstellung gehört abgeschafft.
verkündete er im September 2018 im Europaparlament.
Die Menschen wollen das, wir machen das,
sagte Juncker zur Begründung. Zuvor hatte er eine Befragung im Internet durchgesetzt. Sehr eindeutiges Ergebnis: die übergroße Mehrheit spricht sich gegen die Zeitumstellung zweimal im Jahr aus.
Die Menschen wollen das, wir machen das.
Kleiner Schönheitsfehler: es hatten sich fast ausschließlich Deutsche an der Befragung beteiligt, ein paar Österreicher noch dazu und auch einige Luxemburger. In manch anderem Land dagegen konnten sich mehr als 99% der Bevölkerung nicht einmal aufraffen, mit ihrer Computermaus auf Zeitumstellung Ja oder Nein zu klicken. Was in etwa ganz gut abbildet, wen das Thema Zeitumstellung tatsächlich beschäftigt, seufzt etwa schon lange der frühere CDU-Europaabgeordnete Werner Lang.
Nur im deutschsprachigen Raum im größeren Sinne gab es eine nennenswerte Diskussion. In allen anderen Ländern ist das akzeptiert.
Rund um das Mittelmeer beispielsweise kaum jemanden. Aus Portugal kam schon die klare Ansage, am liebsten gar nichts ändern zu wollen. Griechenland hatte sich mal ähnlich geäußert. Bei denen wiederum, die auf die Zeitumstellung gerne verzichten würden, gehen allerdings die Meinungen ganz klar auseinander. Und zwar darüber, wo es denn hingehen soll. Die einen wollen die ewige Sommerzeit, die anderen die ewige Winterzeit, die eigentliche Normalzeit. Und befasst man sich erst einmal etwas tiefer damit, dann merkt man, dass diese Frage eigentlich keine Frage des Geschmacks ist. Aber von vorne. Die mitteleuropäische Zeitzone orientiert sich seit 1893 am 15. Längengrad, der unter anderem durch das sächsische Görlitz verläuft. Ginge man nur nach dem Sonnenstand, müssten die Benelux-Staaten, Frankreich und Spanien zur westeuropäischen Zeit gehören, die in England und Portugal gilt. Um aber möglichst viele Menschen mit der gleichen Uhrzeit zu haben, was beispielsweise den Binnenmarkt, aber auch das Reisen im Kern der EU viel einfacher macht, hat man die mitteleuropäische Zeit eben künstlich ausgedehnt. Durch die Zeitumstellung werden die größten Abweichungen einigermaßen elegant ausgeglichen. Ein Beispiel: würde überall künftig im ganzen Jahr die Sommerzeit gelten, würde es in der Bretagne und dem Norden Spaniens im Dezember erst nach 10 Uhr am Vormittag hell. Andersherum hieße ewige Winterzeit für den Osten Polens und der Slowakei, dass dort im Juni schon mitten in der Nacht die Sonne aufgeht. Was auch nur die wenigsten wollen. Die Zeitumstellung quasi also als europäischer Kompromiss, der die größten Ungleichheiten einigermaßen abschleift. Trotzdem bleiben eben die Berichte von Menschen, die gesundheitliche Probleme haben durch das Vor- und Zurückstellen zweimal im Jahr, weshalb der Arzt und CDU-Europaabgeordnete Peter Liese mahnt:
Niemand würde die Zeitumstellung heute einführen, wenn sie nicht schon gelten würde. Man soll also die Probleme, die bei der Abschaffung entstehen, jetzt nicht durchs Vergrößerungsglas sehen.
Das Thema liegt auf jeden Fall weiter bei den Verkehrsministern auf dem Tisch. Sie sind es, die im Institutionengefüge der EU zuständig sind und die Frage zuletzt erneut vertagt haben, ganz einfach, weil sich keine Lösung abzeichnet. Will sagen, das jetzige Zurückstellen der Uhr, es wird nicht das letzte gewesen sein. Spätestens Ende März heißt es dann wieder, Uhren eine Stunde vor. Wie lange das zweimal im Jahr noch so geht, das ist völlig offen.
Soweit der Bericht von Malte Pieper. Und wenn Sie sich jetzt wundern, nanu, da war doch was mit der SPD. Ja, Sie haben recht. Auch wir hier warten alle minütlich auf die Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses über die neue Parteispitze. Solange wir die noch nicht haben, ziehen wir ein weiteres Thema vor. Am Mittwoch hatte eine groß angelegte, fast bundesweite Razzia gegen einen Kinderpornoring für Schlagzeilen gesorgt. Ermittler durchsuchten Wohnungen von Tatverdächtigen in mehreren Bundesländern. Dabei wurden insbesondere Computer und Datenträger sichergestellt. Heute früh nun hat die zuständige Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität weitere Details bekannt gegeben. Einzelheiten dazu von Frank Angermund.
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität ZIT der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt in Wiesbaden am Mittwoch die Wohnungen von 21 Beschuldigten in 11 Bundesländern durchsucht. Die Beschuldigten im Alter von 14 bis 26 Jahren sollen kinderpornografische Videos über soziale Netzwerke geteilt und verbreitet haben. Laut BKA sind auf einem Video aus dem Jahr 2014 zwei amerikanische Kinder bei sexuellen Handlungen zu sehen. Ein zweites Video zeigt die Vergewaltigung eines 10-Jährigen durch zwei Jugendliche. Das Video wurde vermutlich in einem Steinbruch in Afghanistan gefilmt. Die Filme sollen von den Beschuldigten in 11 Bundesländern verbreitet worden sein. Unter anderem wurden die Wohnungen von Verdächtigen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Berlin durchsucht. Dabei wurden vor allem Computer und Datenträger von den Ermittlern sichergestellt. Am Montag wollen das BKA und die ZIT in Wiesbaden weitere Details bekannt geben.
Frank Angermund berichtete. In Chile haben mehr als 1 Million Menschen gegen die Sozialpolitik der Regierung protestiert. Die Bürgermeisterin der Hauptstadt Santiago sprach von einem historischen Tag und der größten Demonstration in der jüngeren Geschichte des Landes. Die Demonstranten zogen am Amtssitz von Präsident Sebastián Piñera vorbei und verlangten seinen Rücktritt. Auch in anderen Städten gingen zehntausende Menschen auf die Straße. Aus Südamerika berichtet Ivo Maroschik.
Die Nachricht ist angekommen, sagte chilenische Präsident Sebastián Piñera. Die Nachricht, die mehr als 1 Million Menschen ihm mit der größten Demonstration in der Geschichte des Landes übermittelt haben. Mit riesigen Kundgebungen in Santiago und auch in anderen Städten haben die Menschen ihre Wut über die Sozial- und Wirtschaftspolitik der Regierung Luft gemacht. Ihre Forderungen gehen allerdings in völlig unterschiedliche Richtungen. Bezahlbare, gute Bildung ist eine der Hauptforderungen oder eine Krankenversicherung, die verhindert, dass ein Krankheitsfall ganze Familien in den Ruin stürzt. Es gibt aber auch Gruppen, die eine neue Verfassung verlangen oder den Rücktritt des konservativen Präsidenten Piñera. Anders als in den letzten Tagen blieb die große Protestkundgebung weitgehend friedlich. Es gab nur kleinere Zwischenfälle. In der vergangenen Woche waren die Proteste immer wieder in Vandalismus umgeschlagen. Supermärkte wurden geplündert und U-Bahn-Stationen verwüstet. Die Regierung hat schon ein Paket mit Sozialmaßnahmen angekündigt, um die Wut der Demonstranten zu besänftigen. Aber anscheinend reichen diese Versprechen den Chilenen noch nicht. Von Montag an sollen Mitarbeiter von Ex-Präsidentin Michelle Bachelet, mittlerweile UN-Beauftragte für Menschenrechte, den Berichten nachgehen, dass Polizei und Armee immer wieder unnötig brutal gegen Demonstranten vorgegangen sind.
Ivo Maroschik berichtete. Ja, und mit Spannung haben wir die Vorgänge bei der SPD verfolgt. Vor wenigen Minuten wurde in der SPD-Parteizentrale das Ergebnis des Mitgliederentscheids bekannt gegeben über die neuen Vorsitzenden oder die neuen Vorsitzenden. Von dort zugeschaltet ist meine Kollegin Barbara Schmidt-Matern. Wie ist das Rennen ausgegangen?
Ja, dann doch so, Sebastian Ehl, wie weitgehend viele Beobachter das in den letzten Tagen leise vermutet hatten. Es wird zum einen eine Stichwahl geben. Es werden an ihr teilnehmen. Auf der einen Seite das Team Olaf Scholz und Clara Geiwitz und außerdem Norbert Walter Borjans und Saskia Esken. Die vier waren ja von Anfang an als die vier gehandelt worden, die es am ehesten in die Stichwahl schaffen könnten. Vielleicht auch kurz die Zahlen genannt. Clara Geiwitz und Olaf Scholz haben einen Anteil von 22,68% der Stimmen erreicht. Norbert Walter Borjans und Saskia Esken 21,04%. Diese Ergebnisse zeigen doch recht deutlich, wie gespalten die Partei tatsächlich ist. Von einem klaren Sieger, einem klaren Favoriten kann da nicht die Rede sein. Die Wahlbeteiligung muss man sicherlich auch in den Blick nehmen. Die lag bei gerade einmal 53,2%. Also der große, klare Sieg, den möglicherweise gerade Olaf Scholz sich hier erhofft hat, der ist das zum heutigen Stand nicht. Und wir wissen damit, dass die Stichwahl, die dann am 29. November enden wird, das eigentliche Ergebnis erst bringen wird, wer denn künftig den Vorsitz der Partei übernimmt.
Sie sprechen diesen Zeitplan bereits an. Die Stichwahl muss das Ergebnis dann zwischen diesen beiden Duos bringen. Wie geht es dann weiter im Zeitplan? Dann steht, glaube ich, ein Parteitag an, auf dem das Ganze festgezurrt wird, richtig?
Ja, alles kommt jetzt sozusagen miteinander zusammen. Zum einen eben die schon erwähnte Stichwahl, die sich über 2 Wochen nochmal wieder hinziehen wird, knapp 2 Wochen im November. Dann der Parteitag der SPD vom 6. bis zum 8. Dezember. Man muss aber sicherlich auch auf den Koalitionspartner CDU gucken. Auch da steht ein spannender Parteitag in Leipzig bevor, Ende November. Und alle Koalitionspartner sind mit der Halbzeitbilanz beschäftigt, die wie ein Schatten auch über diesem Vorsitzendenwahlverfahren drüber geht. Das eine ist im Moment gar nicht ohne das andere zu denken. Die Große Koalition wägt zurzeit ab, was hat man erreicht, was will man noch gemeinsam schaffen. Die Union hat klar signalisiert, dass man diese Koalition mit der SPD fortsetzen möchte. Bei den Kandidaten, die jetzt in die Stichwahl gehen, bei den Sozialdemokraten, da wird genau das die spannende Frage sein. Saskia Esken, die mit Walter Borjans ja antritt, war noch die einzige von den Vieren, die am deutlichsten die GroKo in Frage gestellt hat. Von Norbert Walter Borjans hat man das, obwohl er der Vertreter der Linken ist und von den Jusos ja offensiv unterstützt worden ist, hat man von ihm gar nicht so offensiv den Austritt aus der GroKo, diese Forderung gehört, wie das beispielsweise Karl Lauterbach und Nina Scher formuliert hatten, die übrigens recht abgeschlagen mit nur 14% auf Platz 4 gelandet sind. Es wird jetzt darum gehen, ob Olaf Scholz, der ja von Anfang an der Favorit war, weil er das bekannteste Gesicht ist dieser Koalition, weil er als Finanzminister und als Vizekanzler überhaupt der prominenteste Sozialdemokrat in der Regierung gerade ist, ob er diese doch recht mageren 22,68%, die er mit Klara Geiwitz errungen hat, ob er die noch höher stufen kann in der Stichwahl und damit einen Kantersieg wirklich einfahren kann, sodass er ein besseres Ergebnis am Ende haben wird als das, was das Team jetzt heute gewonnen hat. Klara Geiwitz, auch das sei noch angefügt, hatte ja bei ihrer Vorstellung, sie war ja, bevor sie diese Kandidatur angetreten hat, bundesweit weitgehend unbekannt. Als sie sich erstmals vorstellte als Team mit Olaf Scholz, kurz nach der Sommerpause, da sagte sie, sie wolle nicht nur das dekorative Salatblatt von Olaf Scholz sein. Das wird jetzt auch spannend werden, wie diese beiden sich aufteilen in dem künftigen Spitzenrennen. Klara Geiwitz hat ihr Direktmandat im Potsdamer Landtag bei der Landtagswahl in Brandenburg gerade erst verloren im September. Das ist natürlich auch nicht besonders eine besondere Stütze dann gerade für diesen Wahlkampf. Und insofern bleibt es weiter spannend bei der SPD.
Sie haben es angesprochen, Sie haben uns die Zahlen geliefert. Die beiden vorne liegenden Duos sind sehr dicht beieinander, was die Prozentzahlen betrifft. Nun gilt, Finanzminister Scholz und seine Teamkollegin Klara Geiwitz gelten eigentlich noch als die Gesichter der Großen Koalition oder die Fürsprecher. Bedeutet dieses knappe Ergebnis jetzt schon irgendetwas für die Zukunft der Großen Koalition? Kann man sagen, da ist eine Zustimmung für die Große Koalitionslinie, die kleiner ausgefallen ist, als man das möglicherweise erwartet hat?
Naja, man kann es vielleicht erst einmal andersrum formulieren. Das Team von den 6 Teams insgesamt, das am deutlichsten für einen Austritt aus der GroKo plädiert hatte, nämlich Karl Lauterbach und Nina Scheer, die sind nun auf den hinteren Plätzen gelandet. Und Olaf Scholz hat in den vergangenen Wochen, seitdem er in diese Kandidatur reingegangen ist, viele Angebote an den linken Parteiflügel auch gerichtet. Er hat sich ausgesprochen für eine Erhöhung des Mindestlohns. Einer Vermögenssteuer ist er nicht mehr so abgeneigt. Auch kann man darauf gucken, dass der Bundestag gerade in dieser Woche mehrere Gesetze gleich verabschiedet hat, die dem parteilinken Flügel gefallen dürften, beziehungsweise in erster Lesung aufgenommen hat. Das Paketbotenschutzgesetz, bessere Löhne für Pflege, der Mindestlohn für Azubis, all das sind natürlich wichtige Wegmarken, die Regierung hier beschlossen hat, die auch ein Zeichen sind an die eigene Parteibasis der SPD. Am Ende, so habe ich diese Woche gehört, werden 2 Themen entscheidend sein für die Mitglieder der SPD, die jetzt weiter abstimmen, auch in der Stichwahl. Das ist einmal die Klimaschutzpolitik und das zweite Thema die Grundrente, wo es ja noch keine Einigung gibt mit der Union bisher, ob die kommen wird oder nicht. Auch beim Thema Klimaschutz hat Olaf Scholz eine deutliche Wende hingelegt in den letzten Wochen und Monaten. Hat jetzt immer wieder dafür geworben, dass die Regierung im Klimaschutz mehr tun müsste. Und ich glaube, wenn er thematisch auf diesem Kurs bleibt, immer wieder auch den linken Parteiflügel anzusprechen und möglicherweise eben auch die Jusos vielleicht doch noch ein bisschen mehr für sich zu vereinnahmen, als das bisher der Fall ist, dann hat er gute Chancen, vielleicht größere Mehrheiten in Zukunft zu erringen. Es kann aber auch auf der anderen Seite eben sein, dass auch Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken jetzt noch mal richtig aufdrehen und dadurch, dass jetzt der Gegner sozusagen, der Herausforderer, der Wettbewerber klarer feststeht, weil es eben einfach nur noch 2 Teams sind, dass das Team Esken Walter-Borjans dann noch einen stärkeren Linksruck jetzt vollzieht. Also das ist gerade das, was jetzt spannend werden wird in den kommenden Wochen.
Inhaltliche Duftmarken, Sie haben sie genannt, die also weit über die Frage GroKo oder No-GroKo hinausgehen bei diesen beiden Duos, um die es jetzt gehen wird. Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die SPD wollte ja mit diesem Abstimmungsprozess mobilisieren und sich auch in einen demokratischen Prozess begeben. Hat das geklappt? Was haben Sie für einen Eindruck da jetzt in der Parteizentrale?
Naja, Malu Dreyer, die kommissarische Parteivorsitzende, hat es gerade noch einmal betont, dass dieser Beteiligungsprozess ein Prozess der gesamten Partei gewesen wäre, dass über 20.000 Besucher auf den 23 Regionalkonferenzen gewesen sind. Freilich bleibt ein kleiner Makel auch bei diesem riesengroßen Verfahren, das eben wieder an der SPD der Ruf klebt. Sie sei vor allem mit sich selbst beschäftigt. Und wir sehen es ja bei vielen Projekten in der Koalition, wo keine Entscheidungen im Moment fallen können, weil die SPD eine Führungslücke hat, wo die GroKo sich hinschleppt, wirklich weiterzukommen. Und insofern ist es schon gelungen, die Basis zu mobilisieren, aber eben auch mit kleinen Schmerzflecken, dass man eben ja weiter sehr mit sich selbst beschäftigt ist.
Soweit Barbara Schmidt-Matern live aus der SPD-Parteizentrale. Vielen Dank. Und zum Mitgliederentscheid bei den Sozialdemokraten haben wir auch einen Kommentar für Sie vorbereitet, gleich nach den 19 Uhr Nachrichten hier bei uns im Deutschlandfunk. Ja, und damit kommen wir jetzt zum Sporttelegramm mit Marina Schweizer.
Ja, und damit sind wir beim Revierderby in der Fußball-Bundesliga. Die Erwartungen hängen ja immer hoch für ein Revierderby zwischen Schalke und Dortmund. Zwar gab es keine Tore, aber genau das ist ein Aufreger für die Dortmunder, die doch eigentlich Meisterschaftsansprüche anmelden wollen. Armin Lehmann.
70 Minuten lang war Schalke 04 die bessere Mannschaft, vor allem die Mannschaft mit den eindeutig besseren Tormöglichkeiten. Allein zweimal trafen die Königsblauen Aluminium-Kopfball von Salif Sané an die Unterkante der Latte. Ein paar Minuten später, das war alles noch in der ersten Halbzeit, Suat Serdar mit einem Schuss an den Innenpfosten. Beide Male sprang der Ball klar vor der Linie wieder heraus. Dann aber in den letzten 20 Minuten Borussia Dortmund plötzlich wieder da in diesem Derby, hatte ein paar Möglichkeiten sogar selber hier den Siegtreffer zu erzielen. Doch unterm Strich blieb es beim 0:0.
Pflicht erfüllt hat dagegen der FC Bayern München, der nach zwei Strauchlern in der Liga gegen Aufsteiger Union Berlin dringend punkten musste und das auch getan hat mit dem 2:1. Karl-Heinz Kass.
Alles war drin in dieser Partie. 3 Tore, 2 Elfmeter, ein Videobeweis. Am Ende standen 2:1 für den FC Bayern. Die Tore, Benjamin Pavard, 13. Minute und Robert Lewandowski, 53. Der Pole mit einem neuen Rekord traf an den ersten 9 Spieltagen. In der Fußball-Bundesliga hat es noch nie gegeben. Sebastian Polter verkürzte 86. mit Foul-Elfmeter. Neuer hatte zuvor einen Handelfmeter von Sebastian Andersen gemeistert. Die Bayern mit einem Arbeitssieg, 2:1.
Viele Freiburg-Fans wissen zurzeit mutmaßlich gar nicht, wie ihnen geschieht. Ihre Mannschaft präsentiert sich stark diese Saison, auch gegen so große und finanzstarke Teams wie Leipzig. Gegen die Leipziger gewannen die Freiburger heute zu Hause und mischen weiter vorne mit. Detlef Lindner.
Es war ein spannendes, emotionales und sehr enges Spiel, in dem Freiburg durch Höflers Treffer zur Pause überraschend mit 1:0 führte. Leipzig münzte die eigene Überlegenheit wieder einmal nicht die Tore um. Freiburg wurde stärker und erhöhte kurz vor Spielende durch Petersen auf 2:0. Sekunden später verkürzte Klostermann noch aus 2 Metern auf 2:1. Für RB ist es das 4. sieglose Bundesligaspiel nun schon in Folge. Freiburg zeigt sich nach der Niederlage bei Union Berlin wieder in Topform.
Das torreichste Spiel des Tages war die Partie zwischen Hoffenheim und Hertha BSC. Der 3. Sieg hintereinander für die TSG Hoffenheim. Guido Ringe.
Mit dem 3:2 in Berlin feiert Hoffenheim den 3. Sieg in Serie und bleibt sich in der Spielweise treu. Hinten zupackend und nach vorn erfolgreich mit Kontern und Standards. Das Tor von Lucadia fiel nach einer Umschaltsituation. Die beiden Treffer von Kramaric und Hübner waren Kopfbälle nach Ecken. Hertha aber war vor 45.000 immerhin charakterstark, konnte zwischenzeitlich ausgleichen durch Luke Bacchio und Kalou. Aber der Platzverweis für Darida in der Schlussphase machte ein Remis so gut wie unmöglich. Alle Anstrengung verpuffte.
Lange musste Aufsteiger Paderborn warten. An diesem Spieltag, an diesem 9. Spieltag, gab es dann den ersten Sieg. Zu Hause gegen Düsseldorf, Stefan Kaußen.
Steffen Baumgart, der Aufstiegstrainer, hat endlich den ersten Dreier geschafft mit seinen Paderbornern. Sabiri mit einem Traumtor aus 25 Metern in den Winkel vor der Pause. Und in der zweiten Halbzeit Schonlau mit einem Kopfball zum 2:0 gegen die Düsseldorfer. Die hatten auch ihre Chancen, aber Paderborn hatte die größere Moral und einen guten Zingerle im Tor. Somit gewinnt Paderborn am 9. Spieltag zum ersten Mal. Und damit spielt der Tabellenletzte endgültig mit in der Bundesliga.
Und im Abendspiel der Fußball-Bundesliga ist Leverkusen bereits in der 4. Minute gegen Bremen in Führung gegangen. Da steht es aktuell 1:0. Ein Ereignis zeigt uns, dass es langsam, aber sicher Winter wird. Die alpine Skisaison hat heute begonnen. Auf dem Gletscher in Sölden begann die Saison mit dem Riesenslalom der Frauen und einer riesigen Überraschung, André Siems.
Für die Sensation des Tages sorgte eine 17-jährige Neuseeländerin. Alice Robinson holte sich überraschend ihren ersten Sieg im erst 10. Weltcuprennen vor der amerikanischen Olympiasiegerin Michaela Schifrin. Viktoria Rebensburg kam mit dem Kurs, der sehr rhythmisch gesteckt war, überhaupt nicht klar. Ihr fehlte das Gefühl für den Schnee. Nur der 13. Rang für Rebensburg, die noch einige Hausaufgaben für diese Saison auf dem Zettel hat. Die zweite Deutsche, die im Finale der besten 30 stand, Lena Dürr, kam als 18. 18. durch. Immerhin ihr bestes Riesenslalom-Ergebnis seit 3 Jahren.
Und zum Schluss noch diese Meldung. Bei der Rugby-Weltmeisterschaft hat England Neuseeland im Halbfinale in Japan mit 19-7 überraschend deutlich besiegt.
Soweit das Sporttelegramm von und mit Marina Schweizer. Herzlichen Dank. Und damit geht diese Ausgabe der Informationen am Abend im Deutschlandfunk auch schon zu Ende. Am Mikrofon bedankt sich fürs Zuhören und für Ihr Interesse Sebastian Ehl. Tschüss.